ist doch klar, wenn du weißt, da ist jetzt eine 80-prozentige Engstelle, mit einem Stand kann ich die auf 0% reduzieren. Die meisten entscheiden sich dann für den Stand. Und ich würde es ehrlich gesagt auch so tun.
Ich glaube, die wichtigste Information der heutigen Folge ist, wir sprechen wirklich über ein standardisiertes, über Jahre verwendetes Verfahren, wo die Risiken schon sehr klar abschätzbar sind.
Zunächst mal muss man sagen, dass der Stand verlängert statistisch nicht dein Leben. Wir beheben im Grunde genommen die Engstelle, aber wir beheben nicht die Ursache.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Thomas, hallo, schönen guten Tag.
Markus, wir sitzen wieder mal bei dir in der Praxis und du hast dir ein Thema rausgesucht, was sicherlich den ein oder anderen oder die ein oder andere interessieren wird. Wir wollen uns heute ein bisschen über den Stand unterhalten.
Richtig, ja. Den oder die Stands. Ja, ist ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das natürlich in der einen oder anderen Folge mal gestreift, könnte ich mir vorstellen. Also Stand ist in aller Munde, sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten. So die klassische Frage, hast du schon einen Stand? Und dann die Antwort, ich habe sogar schon 4 oder 5 Stands. Und wir wollten heute in der Folge mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was sind es überhaupt Stands und was hat es damit auf sich? Und auch welche Missverständnisse gibt's mit Stands, welche Unsicherheiten? Und deswegen freue ich mich auf die Folge und natürlich auch auf deine Fragen, Thomas.
Markus, wenn du das in einem Satz erklären müsstest, was ein Stand ist, kann man sagen, es ist ein Korsett?
Ja, also gar kein schlechter Vergleich. Ich sage immer, es ist so ein kleines röhrenförmiges Gitter. Ich sage immer, es sieht eigentlich so aus, ein bisschen wie so eine Kugelschreiberfeder, wobei die Struktur, also die Geometrie viel, viel komplexer ist. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich. Aber da hast du mal so ein bisschen eine Größe, eine Größenvorstellung und es ist halt eben so eine Gitterstruktur, meist aus Metall oder Kunststoff in verschiedenen Längen und in verschiedenen Durchmessern, also so der Standarddurchmesser ist so bei 2,75 bis 3,0 Millimeter. Das entspricht zu unserer Gefäßgröße. Und die Standardlänge, da können wir von 8 bis zum Teil 30 Millimeter, also bis zu 3 Zentimeter Stands einsetzen. Aber ich würde mal sagen, die am häufigsten gebrauchten sind so zwischen 12 und 20 Millimeter lang.
Also du weißt ja, dass ich im Bau unterwegs bin und was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja absolute Feinmechanik und das ist ja, wie du sagst, ein Gitter. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie man sowas heutzutage herstellt, weil ich glaube, extremer geht's fast nicht mehr, oder? Weil es wird ja dann, dieses Gitter wird ja auch geöffnet in einer gewissen Art
Richtig,
und Weise.
Richtig, genau.
Also schon, es ist schon Hightech.
Das ist absolute Hightech und in der Gitterstruktur unterscheiden sich auch die Stands voneinander. Und vielleicht mal noch vorab, damit wir das auch zumindest mal kurz noch geklärt haben, für was brauchen wir die Stands? Das ist ja relativ schnell erklärt. Die Stands verwenden wir, um Verengungen durch Ablagerungen, den sogenannten Plugs, entgegenzukommen. Das heißt, wir dehnen diesen Stand auf mit einem hydraulischen Druck, also mit Flüssigkeit im Gefäß. Und dann spannt er sich auf, wie so ein Regenschirm, kann man sich das vorstellen, und drückt sich an die Gefäßwand. Ja, das ist das Prinzip. Das heißt, den Stand, den wir einführen, der ist wie ein Regenschirm im nicht geöffneten Zustand. Und in dem Moment, wo wir ihn über der Engstelle platziert haben und mit Druck aufspannen, stabilisiert er das Gefäß, drückt den Plug an die Gefäßwand und sorgt durch seine Gitterstruktur und seine Spannung, dass halt das Gefäß nicht durch den Druck den Stand wieder zusammenpressen kann.
Und dann ist natürlich die konsequente nächste Frage, wann kommt denn dann der Stand zum Einsatz?
Ja, ganz banal, wenn die Engstelle in unserem Herzkranzgefäß erstens dafür verantwortlich ist, dass der Patient Beschwerden hat. Also wir sagen immer, ab Engstellen von über 80% hat der Patient in der Regel auch Beschwerden, beziehungsweise wir sehen anhand von Untersuchungen vorab, dass das Herz bei Belastung mit zu wenig Blut versorgt wird. Also das heißt, wir müssen natürlich ein Gefäß haben, wo wir denken, das ist für die Beschwerden verantwortlich. Und es muss auch dafür geeignet sein. Also es kann nicht jedes Gefäß gestentet werden. Es muss einen gewissen Durchmesser haben. Es muss auch eine gewisse von der Anatomie her erreichbar sein. Und es darf auch nicht zu verkalkt sein, weil wir dann oft die Stents gar nicht in diesen Abschnitt schieben können. Aber das sind jetzt schon wieder sehr spezielle Situationen, die ich da gerade beschreibe.
Und was du gerade schilderst, kann man nicht in unserer heutigen Zeit mit Medikamenten regeln?
Also man prinzipiell, das steht noch in den Leitlinien sogar drin, sollten wir zunächst mal versuchen, die Beschwerden mit Medikamenten zu behandeln. Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie so richtig verstanden, weil wir bekommen die meisten Menschen mit Medikamenten nicht beschwerdefrei. Mit Medikamenten können wir zum Teil die Gefäße etwas weiter machen und damit natürlich den Durchfluss im Gefäß etwas verbessern. Aber in der Regel ist es dann so, dass der Patient sagt, es geht mir ein bisschen besser, aber ich habe halt trotzdem meine Beschwerden nur nicht so ausgeprägt. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann mit einem relativ einfachen Eingriff erstens komplett beschwerdefrei werden und dann auch von der Psychologie her, Thomas, ist doch klar, wenn du weißt, da ist jetzt eine 80-prozentige Engstelle, mit einem Stand kann ich die auf 0% reduzieren, oder die Alternative, du nimmst Medikamente, hast weniger Beschwerden und die 80-prozentige Engstelle bleibt. Die meisten entscheiden sich dann für den Stand und ich würde es ehrlich gesagt auch so tun.
Und wenn man sich jetzt für den Stent entschieden hat, wie läuft denn dann der Eingriff ab? Und vielleicht nur eine Frage vorweg. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Stents du schon gesetzt hast in deiner Karriere?
Das ist echt eine gute Frage. Ich würde mal überschlagen, das wird jetzt vielleicht zu lange dauern, wenn ich dich jetzt umständlich rechne, wie viele Untersuchungen ich gemacht habe.
Können das 10.000 sein?
Nee, so viel werden es nicht sein, aber ich denke, an die 1.000 werden es schon sein im Lauf meines langen Kardiologielebens mittlerweile. Also es ist eine große Routine natürlich da.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich deine erste Frage vergessen,
Thomas. Ja, jetzt kannst du erklären, wie du diese 1.000 Einsätze in deinem langen kardiologischen Dasein dann tatsächlich umgesetzt hast. Also wie funktioniert das
Ganze? Genau, also funktionieren tut es. Und da empfehle ich auch unsere Herzkatheteruntersuchungen, wen es wirklich interessiert, nochmal anzuhören, weil wir es da sehr, sehr ausführlich beschreiben. Aber ganz schnell gesagt, wir brauchen ja einen Zugang zum Herz. Das heißt, wir müssen eine Arterie punktieren. Früher war das die Leistenarterie, heute ist es in der Regel die Arterie am Unterarm, also die Arteria radialis. Von dort gelangen wir über einen sogenannten Führungskatheter zum Herzen. Wir suchen den Beginn des Herzkranzgefäßes auf. Das geht ja von der Hauptschlagader weg. Und dann wird zunächst ein Drähtchen über die Stenose gelegt. Und wenn wir das Drähtchen über die Stenose haben, dann können wir auf dieses Drähtchen den Stent auffädeln und an die Engstelle schieben und dort dann aufdehnen. Das ist so die einfache Version. Manchmal geht es sehr schwierig, dass wir den Draht nach vorne bekommen. Ja, wir müssen Verzweigungen mit berücksichtigen. Wir müssen manchmal den Weg frei machen und mit einem Ballon mal vordehnen, dass sich der Stand, der ja aus Metall besteht, über den Kalk schieben lässt. Gell? Das sind also so Sachen, die zu meinem Alltag gehören. Aber die gute Nachricht ist, ich würde mal sagen, in 95% der Fälle gelingt tatsächlich, einen Stand zu setzen.
gibt es denn dann auch Patienten, Patientinnen, die vor dem Eingriff wirklich dann nochmal angsterfüllt Fragen an dich stellen? Kann das zu einer Verstopfung kommen? Kann das zu einer Blockade kommen? Weil ich glaube, nicht jeder hat so viel Vertrauen in das Ganze und es ist ja doch etwas, was nah am Herzen stattfindet. Wie kann man das entschärfen oder wie beruhigt man da einen Patienten?
Nee, das ist absolut korrekt. Fast jeder Patient, der das erste Mal ein Herzkatheter oder sogar einen Stent bekommt, hat eine Grundnervosität. Und das ist auch völlig normal, weil man kennt es ja nicht. Und dann ist man noch an einem wichtigen Organ wie dem Herzen zugange. Und wer da jetzt nicht eine Grundnervosität hat, das ist ehrlich gesagt die Ausnahme. Und wir nehmen das auch sehr ernst, weil für uns ist es Routine, für uns invasive Kardiologen, aber für jeden Patienten, der das erste Mal kommt, natürlich eine mega Aufregung. In der Regel, wir klären natürlich vorher auf, was wir da machen und wir sagen auch, es ist schmerzlos, bis auf ein paar Piekser, die man halt ertragen muss für die lokale Betäubung und Sachen. Aber was sich die meisten Menschen ja nicht vorstellen können, ist, dass das Vorschieben des Katheters zum Herzen absolut schmerzfrei ist. Wenn der Stent dann gesetzt wird, dann kann es sein, dass es mal für eine ganz kurze Zeit im Herzen ein bisschen wehtut, weil wir ja, wenn wir mit Druck aufblasen, aufdehnen, dann haben wir ja für ein paar Sekunden keinen Fluss in der Herzkranzader. Also wir verstopfen es zu 100%. Und je nachdem, wie empfindlich da das Herz ist und der Patient, kann man das mal kurz als Angina pectoris merken. Aber das geht dann vielleicht maximal eine halbe Minute und dann ist es wieder vorbei, sodass wirklich die absolute Mehrzahl an Patienten hinterher sagt, ja was, sie sind schon fertig, ich habe gar nichts gespürt.
Und du sprichst es gerade an, man ist bei der Untersuchung meistens wach.
Man ist grundsätzlich wach. Also wir machen das nicht in einer Narkose. Wäre viel zu aufwendig und übertrieben. Wir machen, wie gesagt, lokale Betäubung. Und ansonsten, wenn der Patient jetzt sehr, sehr aufgeregt ist, dann bekommt er manchmal was zur Beruhigung, dass die Angst weg ist. Aber wir müssen keine Vollnarkose setzen. Wäre völlig übertrieben.
Markus, erklär uns mal noch kurz, welche Arten von Stents es gibt, die jetzt, sage ich mal, in dem kurzen Rahmen, in dem wir uns unterhalten, auch erwähnenswert sind.
Ja, also eigentlich gibt's, früher könnte man sagen, gab's zwei wesentliche Arten von Stents. Es waren die nicht beschichteten Stents oder Bare Metal Stents, also die reinen Metall Stents, die waren nicht mit einem Medikament beschichtet. Das war so bis Anfang der 2000er Jahre. Seit den 2000er Jahren verwenden wir eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen sogenannte medikamentenbeschichtete Stents, auf Englisch Drug-Eluting Stents oder DES genannt. Und die geben über Wochen oder Monate Medikamente ab. Warum, erkläre ich dir sicherlich gleich noch. Kurzfassung, die sollen verhindern, dass sich das Gefäß erneut wieder verschließt. Und da gibt's zwei Medikamente, ja, die dort zum Einsatz kommen. Darunter unterscheiden sich die Stents ein bisschen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, durch die sogenannte Geometrie. Es gibt also Stents, die wirklich drauf ausgelegt sind, mit einer einfachen Gitterstruktur möglichst leicht an die Stellen zu kommen, gerade bei so gewundenen und verkalkten Gefäßen. Die haben aber in der Vergangenheit halt den Nachteil gehabt, dass sie eher dazu neigen, wieder zuzuwachsen. Und da unterscheiden sich also die verschiedenen Stents und das ist eine Wissenschaft für sich und da ist die Medizintechnik auch immer dabei, weiterzukommen, weitere Entwicklungen zu machen.
Und Markus, gab es dann nicht auch Stents, die, nachdem sie ihren Job erledigt haben, sich wieder aufgelöst haben?
Ja, woher du das jetzt weißt, frage ich mich ehrlich gesagt.
Weil wir schon 175 Folgen miteinander besprechen, mein Lieber.
Also das ist tatsächlich schon Spezialwissen, Thomas, das du hier auspackst. Es gibt tatsächlich es gibt hier auch noch die bioresorbierbaren Stands, weil man gedacht hat, naja, wenn da kein Material mehr dann drin ist, wenn der Stand seine Aufgabe getan hat, sein Medikament abgegeben hat, dann können wir ihn eigentlich sozusagen entsorgen. Ist man mit großer Hoffnung rangegangen. Wie so oft in der Medizin war die Idee gut, aber ja, die Praxis dann weniger, gab dann doch recht hohe Komplikationsraten. Ich bin mal gespannt, da wird jetzt noch weiter geforscht. Es ist oft so, dass man aus Fehlern lernt in der Medizintechnik und sagt, prinzipiell ist die Idee super, aber das Modell passt noch nicht und könnte gut sein, dass da noch mal was kommt. Aber im Moment spielt es ehrlich gesagt keine Rolle bei mir.
Markus, wenn du das jetzt so schilderst mit den Stands, dann hat man als Laie das Gefühl, dass das wirklich alles easy going ist, mehr oder weniger. Also du sagst, du sprichst von Routine, aber sicherlich hat das Ganze auch seine Grenzen irgendwo, oder?
Richtig. Also zunächst mal muss man sagen, dass der Stand bis auf die Ausnahme, wenn wir ihn akut beim Herzinfarkt verwenden, wenn also das Gefäß komplett verschlossen ist, da verlängert und rettet er Leben. Ansonsten verlängert er statistisch nicht dein Leben. Das mag komisch klingen, ja, aber es ist wirklich so, dass kein einziger Stand jetzt gesetzt wird, damit du länger auf der Welt bleibst, sondern es ist also eine rein symptomatische Therapie. Und das muss man auch immer wissen. Das heißt, Stands, die man einfach mal so setzt, obwohl der Patient keine Beschwerden hat, die sollten schon einen Grund haben. Es gibt also solche Durchblutungsstörungen, die der Patient manchmal gar nicht merkt, die aber vorhanden sind. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und das heißt also, wir beheben im Grunde genommen die Engstelle, aber wir beheben nicht die Ursache. Das kann der Stent nicht. Der kann also die Atherosklerose, die zugrunde liegende Erkrankung, nicht heilen. Da sind dann unsere anderen Möglichkeiten, die wir haben, gerade mit Lebensstil und Medikamenten, wirklich wichtig. Also das heißt, da sind die Grenzen und auch in der Anatomie, ich habe es schon erwähnt, und auch in der Gefäßbeschaffenheit, wenn das Gefäß von oben bis unten stark verkalkt ist, dann, erkläre das dem Patienten immer so, es ist so, wie wenn ich dann einen Schlitten über einen Schotterweg ziehe, anstatt dass ich ihn auf Rollen fahre. Ja? Und dann kommt dann noch vielleicht eine kleine Treppenstufe und dann bleibt dieser Schlitten an der Treppenstufe stecken und ich muss ihn dann im Grunde genommen mit Gewalt versuchen, über diese Treppenstufe zu schieben und es gelingt oft nicht. Und selbst mit Vordehnung, mit Ballon gelingt es manchmal nicht. Ja, es gibt dann noch so Spezialmethoden, da kommen wir irgendwann anders mal drauf, Thomas, dass man mit Kalkzertrümmerung im Gefäß oder Bohrern im Gefäß, ja, du hörst richtig, es gibt Bohrer, mit denen man Gefäße sozusagen auffräsen kann, um dann im zweiten Gang den Stand zu setzen. Ja. Aber auch das ist die Ausnahme.
So, lass uns mal da ganz kurz die Risiken des Eingriffs bewerten. Ich weiß, dass aus unserer Bauwelt heraus Herzkatheter-Eingriffsräume entweder sehr nah an der Notaufnahme liegen oder eigentlich ganz normal in entsprechend hergerichteten Räumen in einer Facharztpraxis stattfinden können.
Richtig.
Vielleicht kannst du das einmal mal ganz kurz erklären, warum das so ist und das damit verbinden, welche Risiken der Eingriff eigentlich mit sich bringt.
Also zum Glück ist das Risiko heute wirklich sehr gering. Aber es ist ein Eingriff und es ist ein Eingriff am Herzen und das unterscheidet uns zum Beispiel natürlich von Stents, die man auch in den Beinen, in den Beinarterien setzen kann. Wenn halt am Herz was passiert, dann ist die Konsequenz immer größer wie bei einer Unterschenkelarterie. Und deswegen müssen wir schon von einem Risiko sprechen, das aber im untersten Prozentbereich ist für Komplikationen, die also lebensbedrohlich oder sogar tödlich enden. Aber so ein Stand kann immer, es ist ein Fremdkörper, es ist ein Material. Ich kann mit dem Stand ein Gefäß verletzen. Ich kann dadurch einen akuten Verschluss generieren durch eine Thrombose des Gefäßes. Ich kann den Stand überdehnen, sodass das Gefäß platzt, reißt, also wie rupturiert. Aber in geübter Hand, Thomas, das kann ich dir versichern, kann ich mich eigentlich an jede wirklich schwere Komplikation in meinem Leben erinnern, ja, weil es einfach so wenige sind, Gott sei Dank, ja. Nichtsdestotrotz muss man bei jedem Stand, den man setzt, äußerst konzentriert sein und darf sich nie auf seine Routine oder seine Expertise verlassen, sondern jeder Fall wird wieder neu mit absoluter Präzision und Konzentration durchgeführt.
Markus, vielleicht auch noch eine spezielle Frage, aber für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wenn der Stand gesetzt ist, kann der dann irgendwie wieder zuwachsen? Kann das weiter bestehen, das Problem, oder sich wieder verschärfen, das Problem? Wie verhält sich das?
Richtig, ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem, das wir bei den Stents früher gesehen haben. Und aus dem Grund haben sich dann auch diese beschichteten Stents entwickelt, weil wir durch so eine Stent-Implantation mit enormen Kräften im Gefäß arbeiten. Also wir dehnen diesen Stent mit bis zu 12, 16 Atü auf. Ja, also ich glaube, in einem Autoreifen sind ungefähr 3 oder ja, Atü. Also dann weißt du, was da für ein Druck herrscht. Und das führt natürlich auch zu einer Verletzung der Innenhaut des Gefäßes führen. Und deswegen geben wir nebenbei auch hinterher grundsätzlich Blutverdünner, damit sich aus dieser Verletzung nicht eine sofortige Thrombose entwickelt. Dann kommt es halt wie überall in unserem Gewebe sehr gerne zu einer überschießenden Reparaturreaktion des Körpers, also auf die Verletzung. Und das ist dann die sogenannte Restenose. Also das sind sozusagen Reparatur, wie bei einer Wundheilung kannst du sagen, Zellen aus der Gefäßwand oder glatte Muskelzellen wandern dann in diese Gefäßinnenwand ein, versuchen da Reparaturvorgänge zu machen. Und dann, ja, wenn das extrem geschieht, dann wuchert halt das Gefäß langsam wieder zu und wir haben die Restenose und damit natürlich auch wieder die Beschwerden.
Also so wie du es gerade schilderst, hört sich schon eher dramatisch an, weil wenn das zu wuchert, dann haben wir genau den Zustand, der zu massiven Problemen führt.
Richtig. Ist aber heutzutage aufgrund der neuen Stents sehr, sehr selten. Wovor wir viel mehr Angst haben, ist die akute Thrombose. Also das heißt, wir setzen einen Stent und durch die Verletzung entsteht akut eine Thrombose, wie bei einem Herzinfarkt, und verschließt den Stent. Gott sei Dank, ja, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal gesehen habe, ist es wirklich mit den modernen Stents und den modernen Blutverdünnern fast nicht mehr vor. Und die Restenose dagegen kommt noch vor, aber auch deutlich seltener, seit wir die beschichteten Stents haben.
Vielleicht eine ganz kurz persönliche Interessensfrage. Die DES, also diese Art der Stents, wie lang geben die ihre Medikamente ab an den Körper?
Also am Anfang, das ist dann so ein, eine exponentielle, also Verlust der Wirkung. Das heißt, am Anfang ist es sehr stark und je älter der Stent ist, desto weniger werden die Stents dann durch Medikamente versorgt. Also mal ungefähr kannst du sagen, so 6 Monate und dann ist dann auch meistens der Stent dann mit Gefäßinnenhaut überzogen. Also das macht der Körper dann automatisch, sodass um den Stand dann wieder eine Hülle kommt Und spätestens dann kann man auch davon ausgehen, dass der Stent so eingeheilt ist, dass dann auch fast nie mehr was passiert.
Kannst du das bei einer Nachuntersuchung genauso auch in der Diagnostik erkennen? Also diese Vorgänge, die du gerade beschreibst?
Also wir können das erkennen. Wir machen natürlich nicht bei jedem Patienten nochmal eine Katheternachuntersuchung, hat man früher gemacht, aber heute ist es erstens übertrieben und zweitens wird es auch zeitlich gar nicht mehr machbar bei der Vielzahl von Stents, die wir setzen. Wir machen es natürlich dann, wenn wir den Verdacht haben, durch das klinische Bild, das der Patient uns bietet oder durch Untersuchungen, dass mit dem Stent was nicht in Ordnung ist, dann machen wir wieder eine Koronarangiographie, schauen also nach. Und dann gibt es sogar spezielle Methoden heutzutage, also Ultraschalluntersuchungen im Gefäß, ja, und noch andere, noch feinere Methoden, mit denen wir sehen können, ob da eine Stent-Zuwucherung stattgefunden hat. Meistens sehen wir es aber schon im ganz normalen angiografischen Bild, dass da wieder was eng geworden ist.
Markus, wir kommen schon bald zum Schluss der heutigen Folge, aber ich glaube, für den einen oder anderen durchaus interessant ist nur zu wissen, was muss ich denn dann beachten, wenn ich bei dir den Eingriff positiv, jetzt hätte ich fast gesagt, überlebt habe. Das nehme ich natürlich sofort wieder zurück, weil so wie wir das gerade heute besprechen, glaube ich, hat man das Gefühl, dass wir wirklich über ein Standardprozedere sprechen. Und so wollen wir es auch stehen lassen. Aber was muss beachtet werden danach?
Also ganz, ganz wichtig, das kann man nicht oft genug betonen, ist die Blutverdünnung, weil wenn ich die weglasse, habe ich wirklich sehr gute Chancen, dass mein Stent sich auch akut verschließt, aus den Gründen, die ich dir vorhin gesagt habe. Also ganz wichtig ist die Blutplättchenhemmung. Meist nehmen wir zwei Medikamente, nämlich das Aspirin. Und das zweite Mittel ist auch ein Blutplättchenhemmer. Das Standardmedikament ist das Clopidogrel. Es gibt aber auch noch zwei weitere, das heißt Prasugrel und auch Ticagrelor, nur dass du es mal gehört hast. Welches wir dann im Detail geben, hängt ein bisschen davon ab, ob der Patient einen Infarkt hatte oder ob er schon mal eine Restenose hatte. Aber der Standard ist also ASS und Clopidogrel. Und das ist wirklich enorm wichtig, dass man die auch konsequent mindestens 3, besser 6 Monate einnimmt. Und dann kann man eines von den beiden Medikamenten, in der Regel dann das Clopidogrel, absetzen.
Das ist ja mal etwas, was bei euch eher selten ist. Normalerweise, wenn du Medikamente verschreibst, dann nimmt man sie länger wie 6 bis 12 Monate. Also beruhigend an der Stelle, dass man das Ganze dann auch wieder absetzen darf.
Wir würden es natürlich am liebsten weitergeben, weil je länger du doppelte Blutplättchenhemmer einnimmst, desto sicherer bewegst du dich auf der Seite der Atherosklerose. Aber wir müssen ja immer natürlich in Kauf nehmen, dass wir durch eine doppelte Blutverdünnung auch eine höhere Blutungsrate haben. Und dann hast du zwar weniger Komplikationen an deinem Stent, aber deine Blutungsgefahr wächst signifikant an und deswegen muss man da einen Mittelweg finden.
Markus, und dann wirst du deinen Patienten, Patientinnen natürlich Lebensstiländerungen mit auf den Weg geben, was du ja, glaube ich, auch in fast jeder zweiten Folge von uns anbringst.
Das gehört immer dazu und das müssen wir auch heute nicht wiederholen, aber natürlich, weil der Stent eben nicht heilt und das ist halt der Irrglaube, den viele noch haben, dass sie mit einem Stent dann ihre KHK, also ihre Atherosklerose, los sind und das ist halt mitnichten der Fall. Der Stent ist im Grunde genommen das Schmerzmittel, das ich dir verordne, was sehr lange hält, meistens sogar lebenslang, aber er heilt nicht die zugrunde liegende Erkrankung, die sowieso unheilbar ist, wie wir wissen. Das ist die traurige Wahrheit. Wir können mit den Lebensstiländerungen und Medikamenten allerdings sehr effektiv verhindern, dass diese Erkrankung fortschreitet oder zumindest schnell fortschreitet.
Markus, wenn du noch Energie hast, dann hätte ich hier ausnahmsweise ein paar Patientenfragen noch zu dem ganzen Themenkomplex. Wenn du bereit bist, dann würde ich dir vielleicht nur zwei, drei Fragen stellen. Wenn die Untersuchung und der Eingriff vorbei ist, dann fahre ich auch gleich wieder nach Hause, oder?
Also das wollen wir in der Regel nicht, dass du selber fährst, ja, weil du hast einen Verband, entweder in der Leiste, dann ist es sowieso schwierig, oder am Arm, und man ist abgelenkt, gell? Also theoretisch rein von der Mechanik könntest du Auto fahren, ja, aber wir raten das tatsächlich ab, und unsere Patienten kommen auch grundsätzlich nicht mit dem Auto. Könnte ja auch sein, dass du Medikamente bekommst, wo ich dir dann verbieten muss, tatsächlich Auto zu fahren. Aber wenn deine Frage darauf hinausläuft, könnte ich denn das so von meinem Befinden und so, dann tatsächlich ja, weil du merkst hinterher von dem Stand gar nichts, und das Einzige, was du halt merkst, ist, dass du, wie jetzt deine Uhr am Handgelenk, wie du die trägst, dass das halt so ein kleiner Verband ist, und mehr merkst du eigentlich nicht.
Die nächste Patientenfrage ist eigentlich eine, die, kann ich mir vorstellen, wird schon sehr oft bei dir aufschlagen, vor allem wenn es der erste Stand ist, der gesetzt wird. Geht mir ja wahrscheinlich mit der Angst dann aus dem Ganzen raus, dass man sagt, bin ich jetzt Infarkt gefährdet, muss ich, klar, Lebensstiländerung hatten wir angesprochen, aber ist es dann ein höheres Risiko, einen Infarkt zu bekommen, allein aus diesem Sachverhalt heraus?
Ja, natürlich, wenn du mir jetzt die Frage so stellst, hat natürlich derjenige, der schon einen Stent hat oder jetzt gesetzt bekommen hat, grundsätzlich ein höheres Risiko, einen Infarkt zu bekommen, wie jemand, der gesund ist und keinen Stent braucht. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber ich muss jetzt nicht mehr Sorgen vor einem Infarkt haben, weil ich einen Stent habe, wenn die Frage in die Richtung ging. Ja. Wie gesagt, eine akute Thrombose des Stents ist extrem selten, und das ist vielleicht so in der Größenordnung, ja, nicht ganz, aber in etwa, dass ich auf dem Nachhauseweg auch einen Autounfall bekomme. Gell? Also das kann natürlich auch passieren. Also von daher muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich durch den Stent einen Infarkt bekomme, wenn er mal erfolgreich gesetzt wurde. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass er gut und lege artis platziert worden ist. Aber ich muss mir Sorgen natürlich machen, wie es mit meinem Herz weitergeht, ja, und muss mich um mein Herz kümmern. Das ist leider der Fall.
Da können wir doch eine Empfehlung aussprechen. Wie kann man sich um sein Herz kümmern? Indem man unser Buch kauft.
Genau.
Die Informationen dazu sind in den Shownotes. Spaß beiseite, Markus. Vielleicht noch eine Frage sei mir erlaubt. Und die wird sicherlich auch gestellt. Wann darf ich denn wieder Sport machen?
Also da haben wir gar keine richtigen Vorgaben. Das kommt immer darauf an, wie du den Eingriff dann verkraftet hast. In der Regel sind die Patienten, weil dann auch die Anspannung nachlässt und weil man sich vielleicht ein bisschen aufgeregt hat, sind die am Tag meistens noch ein bisschen groggy. Und man muss jetzt nicht morgens einen Stent gesetzt bekommen und abends in den Männersport gehen oder ins Aerobic. Ja. Aber wenn das alles gut verheilt ist, vor allen Dingen in der Leiste, ja, da sollte man noch ein paar Tage jetzt nicht unbedingt einen großen Druck drauf geben. Also so Sport mit Gewichten oder wo die Beine arg beansprucht werden, sollte man dann tatsächlich ein paar Tage abwarten. Und Handball würde ich jetzt auch nicht, oder Tennis an dem Tag spielen, wo ich am Handgelenk punktiert worden bin. Aber nach spätestens 3-4 Tagen kann ich alles wieder machen.
So, Markus, das war im Schnelldurchmarsch der Stand oder die Stands. Und ich glaube, man hat sich ganz gut informieren können, ein bisschen einen Überblick bekommen. Das ist, ich glaube, die wichtigste Information der heutigen Folge ist, wir sprechen wirklich über ein standardisiertes, über Jahre verwendetes Verfahren, wo die Risiken schon sehr klar abschätzbar sind.
Richtig, genau. Also kein Grund zur Sorge und trotz allem, das gilt ja für jede Profession, die wir so betreiben, die Routine-Sachen, die müssen trotzdem professionell mit genau der gleichen Sorgfalt angewandt werden, wie Dinge, die vermeintlich schwieriger sind. Ja, und es ist ja oft so, dass die Gefahr, dass man meint, weil es eben Routine ist, kann man es so nebenher machen. Das ist nicht der Fall. Aber in geübter und verantwortungsbewusster Hand muss man sich von dem Stand Gott sei Dank keine Sorgen mehr machen heutzutage.
Schönes Schlusswort zur heutigen Folge. Markus, vielen Dank und bis zum nächsten
Thomas
Mal.
Thomas hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.